Hallo, hier ist wieder mal der Sven und wieder mal möchte ich euch einen Vortrag vorstellen, den ich in der Schule gehalten habe. Diesmal geht es um den Elektromotor und wie immer hat mein Vortrag eine kurze Gliederung. Hier die Gliederung im Kurzen. Als erstes werde ich zur Geschichte des Elektromotors kommen, wobei das wirklich nur ein ganz kurzer Überblick sein wird. Dann werde ich euch den Aufbau und die Funktionen des Gleichstrommotors erklären. Dann nochmal kurz der Unterschied zum Wechselstrommotor. Dann die Energieumwandlung und den Wirkungsgrad eines Motors. Und zum Schluss dann ein, zwei Anwendungen des Motors und deren Vorteile und Nachteile. Als erstes nun aber zur Geschichte des Elektromotors. Der Elektromotor wäre ohne die Entdeckung des Elektromagnetismus nicht denkbar und genau dieser wurde im Jahre 1819 entdeckt. Im selben Jahr veröffentlichte ein Herr Faraday seine Arbeitsergebnisse über die elektromagnetische Rotation und er konstruierte auch eine Vorrichtung, in welcher ein elektrischer Leiter um einen festen Magneten rotatierte. 1834 entwickelte dann ein Herr Jacobi den ersten funktionsfähigen Elektromotor in Potsdam. Er zog dann aber um nach St. Petersburg, weil er hier Geldgeber gefunden hatte, die sein Projekt unterstützten. Und 1838 konnte er dann in St. Petersburg ein Boot auf Reisen schicken mit 220 Watt Leistung, was eine Höchstgeschwindigkeit von 2,5 km/h hatte. Er steigerte diese im Laufe der Zeit noch auf 700 Watt, aber da damals die Batterien sehr teuer waren und auch der Wirkungsgrad, also die Leistung, die Haltbarkeit dieser Batterien sehr gering, konnte der Elektromotor erst den Durchbruch erringen, als die Dynamomaschine entwickelt wurde. Die Dynamomaschine verhalf dem Elektromotor dann auch zu seinem Durchbruch. Das ist kurz die Geschichte gewesen, jetzt zum Gleichstrommotor. Woraus besteht so ein Gleichstrommotor erstmal? Der Gleichstrommotor besteht aus einem Stator, das ist der feste Teil des Motors und dieser besteht meistens bei einem Gleichstrommotor aus einem Permanentmagneten, kann allerdings auch aus einem Elektromagneten bestehen. Dann kommt der Rotor oder Anker dazu. Dieser besteht mindestens aus einer Spule. Der Rotor bzw. der Anker ist frei gelagert, weil es sich hier um den beweglichen Teil des Motors handelt, der später dann die Drehbewegung ausführt. Dann brauchen wir natürlich noch eine Stromquelle, damit das Ganze auch funktionieren kann. Und zum Schluss, warum und wieso wir das brauchen, erkläre ich dann danach, brauchen wir noch einen Kommutator, auch Stromwender genannt. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir haben also die einzelnen Bestandteile, dass man den Stator, der aus einem Permanentmagneten besteht, hier besteht also ein Magnetfeld. Dann den Rotator, der jetzt in unserem Beispiel aus einer Spule besteht, es können mehrere sein. Und dieser Rotator, die Spule, wird an die Stromquelle angeschlossen. Und wir wissen ja, wenn man eine Spule an eine Stromquelle anschließt, entsteht um die Spule ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld hat natürlich, wie auch der Permanentmagnet, einen Nordpol und einen Südpol. Und wenn sich beide Pole, also die gleichnamigen Pole, gegenüberstehen, so stoßen sich diese ja ab. Und wenn sich ungleichnamige Pole gegenüberstehen, ziehen sich diese an. So funktioniert auch der Motor. Also das ist der Grundgedanke des Motors, die Abstoßung und die Anziehung. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, wir tun die Spule in den Stator reinstellen. Der Stator ist jetzt in unserem Beispiel ein Hufeisenmagnet. Das heißt, zwischen Nord- und Südpol des Hufeisenmagnetes ist ja immer ein wenig Platz, wo ein homogenes Feld besteht. Wir schließen diese Spule dann an Strom an und in dieser Spule entwickelt sich dann ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist jetzt so, also die Spule ist jetzt so ausgerichtet, dass dieses Magnetfeld der Spule, der Nordpol der Spule zum Nordpol des Permanentmagneten gerichtet ist und der Südpol der Spule zum Südpol des Permanentmagneten. Dadurch entwickelt sich jetzt eine Rotationsbewegung, allerdings nur so lange, bis dann der Nordpol der Spule zum Südpol des Permanentmagneten und der Südpol der Spule zum Nordpol des Permanentmagneten ausgerichtet ist. Jetzt ziehen sich diese beiden Pole an. Das heißt, es gibt keine Rotation mehr. Es wäre ein toter Winkel, toter Punkt angelangt. Also fehlt noch irgendwas im Aufbau des Motors, weil bisher hat er ja bloß eine halbe Umdrehung gemacht. Und da kommt jetzt der Kommutator ins Spiel, auch Stromwender genannt. Dieser ist so aufgebaut, dass, nehmen wir einfach mal eine Münze aus Metall. Diese Münze ist in der Mitte, also ist einmal in der Mitte geteilt und in dieser Mitte ist ein Isolator, der keinen Strom leitet. Und die beiden anderen Seiten sind an die Spule angeschlossen, so dass jeweils eine Seite an eine Seite der Spule dran ist. Besser sieht man das natürlich auf dem Bild, kann ich in einen Vortrag, den ich im Internet halte, jetzt nicht bieten, aber einfach mal im Internet nach einem Kommutator suchen. Wenn jetzt dieser Kommutator angeschlossen ist, tut dieser sich mit der Spule mitdrehen. Das heißt, wenn dann der Punkt kommt, wo dieser Kommutator, also die Münze in unserem Beispiel jetzt geteilt ist und isoliert ist, würde kein Strom mehr fließen. Der Stromfluss wäre kurz unterbrochen. Durch die Trägheit und so dreht sich das Ganze jetzt allerdings noch weiter und dann wird der Stromkreis auch wieder geschlossen werden. Und dann hat sich aber Folgendes getan, und zwar ändert sich nun die Stromrichtung, der Strom durch die Spule fließt. Und dadurch ändern sich jetzt auch wieder die Pole der Spule. Was bedeutet, dass obwohl sich die Spule jetzt eine halbe Drehung gedreht hat, wieder der Nordpol der Spule zum Nordpol des Permanentmagneten zeigt und der Südpol der Spule zum Südpol des Permanentmagneten. Und da das jetzt andauernd passiert, kann sich die Spule nie so ausrichten, dass zwei ungleichnamige Pole sich gegenüberstehen. Es wird sich also immer weiter drehen. So viel zur Funktionsweise des Gleichstrommotors. Jetzt kommen wir also zum Wechselstrommotor. Der Wechselstrommotor kann eigentlich denselben Aufbau haben mit einer kleinen Änderung, und zwar wird der Permanentmagnet jetzt durch einen Elektromagneten ausgetauscht. Warum muss diese Änderung durchgeführt werden? Wenn wir uns jetzt den Permanentmagneten weiterhin vorstellen würden und wir würden die Spule an eine Wechselstromquelle anschließen, würde sich die Polung dieser Spule andauernd wechseln. Also sie würde andauernd hin und her wechseln und so würde keine vernünftige Rotationsbewegung zustande kommen. Das heißt, es würde mal das Magnetfeld es würden sich mal die gleichnamigen Pole gegenüberstehen, aber dann auch gleich wieder die ungleichnamigen Pole. Und so würde die Abstoßung, die vielleicht gerade initiiert wurde, gleich wieder umgewandelt in Anziehung und es würde keine Drehbewegung entstehen. Wenn man jetzt aber auch den Permanentmagneten durch einen Elektromagneten austauscht und diesen Elektromagneten an dieselbe Stromquelle anschließt wie auch die Spule, dann wechselt sich ja auch im Elektromagneten des Stators genauso wie in der Spule andauernd die Polung und somit stehen sich immer wieder, also am Ende ergibt sich hier ein Nullspiel und die Pole stehen sich immer wieder so gegenüber, wie sie es gerade auch sollen. Also es stehen sich immer wieder die gleichnamigen Pole gegenüber und somit entsteht wieder eine Rotationsbewegung. Das heißt, dass die Magnetfeldkräfte sich am Ende dann wieder den gleichen Wert ergeben. Ja. Dann war das jetzt der kurze Überblick zum Elektromotor. Und wir kommen jetzt zur Energieumwandlung in einen Motor. Was passiert also eigentlich in diesem Motor? Also zuerst mal führen wir ja die elektrische Energie WE zu. Das machen wir, indem wir, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel des Gleichstrommotors, die Spule an eine Stromquelle anschließen. In der Spule entsteht nun ein Magnetfeld, also die elektromagnetische Energie wird dazu verwendet, um ein Magnetfeld aufzubauen. Durch dieses Magnetfeld entstehen nun die Anziehung und die Abstoßung, wobei wir ja die Abstoßung haben wollen und weniger die Anziehung. Oder eigentlich beides, damit sich dann die Drehung natürlich auch voll ändert. Und ja, am Ende, wenn sich das dann gedreht hat, entsteht durch diese Drehung eine mechanische Energie, und zwar die Drehbewegung und somit das Drehmoment. Das heißt, elektrische Energie wurde in magnetische Energie, ein Magnetfeld umgewandelt und dieses Magnetfeld wird dann in die mechanische Energie, also in die Drehbewegung umgewandelt. Der Wirkungsgrad von Motoren ist ziemlich hoch. Motoren haben einen Wirkungsgrad zwischen 0,7 und 0,95. Warum jetzt so eine Zahlen? Warum spreche ich davon von ziemlich hoch? Ganz einfach, der Wirkungsgrad ist so definiert, dass wenn der Wirkungsgrad 0 wäre, die Energie, die wir reingeben, nicht in keinster Weise zu dem genutzt wird, was wir eigentlich wollen, was wir am Ende raushaben wollen. Und wenn der Wirkungsgrad 1 ist, dann würde 100% der Energie in das umgewandelt, was wir haben wollen beim Motor, also die Drehbewegung. Warum haben wir jetzt aber nur 0,7 bis 0,95 Grad Wirkungsgrad? Das ist auch ganz einfach. Ein Motor dreht sich ja nun nicht im Vakuum. Es geht also Reibungsenergie verloren. Dann bestehen ja auch Reibungsflächen zwischen den einzelnen Bauteilen. Also der Rotor, auch wenn er frei gelagert ist, ist ja doch irgendwo angebracht, wo er drinne, dass er nicht wegspringt oder so. Also er ist ja nicht in der Luft und auch dadurch entsteht Reibung. Dann wird natürlich auch ein geringer Teil in Wärme umgewandelt und so entsteht dann Wirkungsgrad zwischen 0,7 und 0,95. Der ist aber immer noch ziemlich hoch. Wenn man sich jetzt den Wirkungsgrad einer Lampe anschaut, liegt dieser bei 0,015 bei einer Glühbirne, Glühlampe mit 40 Watt. Das dazu. Dann Zum Schluss war ja jetzt noch der Punkt offen: Anwendungen von Elektromotoren. Elektromotoren werden in ziemlich vielen Dingen angewendet, die uns umgeben. Wir haben Elektromotoren in Elektrozahnbürsten, wir haben sie in Bohrmaschinen, im CD-Laufwerk sind Elektromotoren, im Drucker sind Elektromotoren. Eigentlich sind überall im täglichen Leben Elektromotoren verbaut und hat natürlich den Vorteil des hohen Wirkungsgrades. Ein Nachteil ist allerdings bei Elektromotoren, und deswegen haben wir auch kaum Elektroautos auf den Straßen fahren, die Speicherung der elektrischen Energie, die wir da brauchen, um diese in mechanische Energie umzuwandeln. Wir haben immer noch nicht den Stand, dass wir dass wir die Akkus so aufladen könnten, um dann eine vernünftige Reichweite garantieren zu können mit dem Auto, der mit den Reichweiten von Benzinern oder Dieselmotoren vergleichbar wäre. Auch sind die Anschaffungskosten eines Elektroautos sehr viel höher als die eines Benziners oder eines Dieselautos. Das war der Vortrag zum Motor, zum Elektromotor. Ich habe sicher noch einige mehr in diesem Semester zu halten. Ich hoffe, dass ich auch noch ein, zwei davon auf die Website bringen kann. Ich würde mich über eure Kommentare und eure Eindrücke sehr freuen. Und vielleicht hört man sich mal wieder. Bye bye und einen schönen Tag noch, Sven.